Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Ja, liebe Gemeinde, seit einer Woche läuft nun der Countdown. Jetzt geht's mit Riesenschritten auf Weihnachten zu. Und die Frage ist, was erwarten Sie, was erwartest du eigentlich dieses Jahr von Advent, von Weihnachten? Warten Sie darauf, dass es eine harmonische Familienfeier gibt, ohne größere Zwischenfälle? Erwarten Sie vielleicht Weihnachtsgeld? Oder dass die anderen Familienmitglieder das lang ersehnte Weihnachtsgeschenk dieses Jahr gekauft haben? Advent heißt ja Ankunft. Aber wer kommt denn eigentlich? Auf wen warten wir? Was dürfen wir denn erwarten und von wem? Und so viele Erwartungen im Leben und so viele Enttäuschungen im Leben haben damit zu tun, dass wir die falschen Dinge voneinander und von dieser Welt erwarten. Wir erwarten den Traumpartner, den Traumberuf, das Traumhaus, die Traumkinder, die Traumgemeinde. Wir erwarten bessere Menschen, bessere Regierungen, bessere Gesundheit. Und wie oft höre ich immer wieder, dass jemand sagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum Gott all dieses Leid und Elend in dieser Welt zulässt. Wir erwarten von Gott das Paradies auf Erden. Oder dann zumindest vielleicht so eine kleine Insel der Seligen für uns persönlich. Aber hat Gott uns das versprochen? Worauf dürfen wir hoffen? Was dürfen wir erwarten? Was kommt auf uns zu? Wir haben gerade diesen Abschnitt gehört aus dem Matthäusevangelium Kapitel 24, sogenannte Endzeitrede. Und da redet Jesus als göttlicher Realist. Er kennt die Welt, er weiß, was in dieser Welt los ist, und so unternimmt er den Versuch, seine Jünger und auch uns aufzuklären über falsche Erwartungen und richtige Erwartungen. Und im Folgenden geht es jetzt um zwei falsche Erwartungen und um eine richtige Erwartung. Die erste falsche Erwartung habe ich so überschrieben: Erwarte nicht zu viel von dieser Welt. Erwarte nicht zu viel von dieser Welt. Was Jesus uns in diesen Versen über die Zukunft sagt, über die künftigen Ereignisse in dieser Welt, das wirkt wie ein Erdbeben. Die Traumschlösser des bequemen Lebens, die fallen innerhalb von Sekunden zusammen. Statt besser und schöner kommt es schlimmer und schmerzhafter. Krieg, Hungerkatastrophe, Erdbeben, Ungerechtigkeit, Egoismus, Verfolgung, falsche Propheten, Zerfall des christlichen Glaubens. Und 2000 Jahre später klingen diese Worte sehr aktuell. Und dabei ist Jesus ja nicht der Angstmacher, sondern eigentlich der große Hoffnungsträger. Aber gleichzeitig ist Jesus kein Schönredner, sondern der Wahrheitsprediger. Und dafür ist er zum Schluss auch am Kreuz gestorben. Und schon damals waren seine Worte für die einen eine Bedrohung, und sie wollten ihn weghaben, und die anderen aber haben genau aus diesen Worten Kraft bekommen und Hoffnung und Trost und Zuversicht in ihren Ängsten. Hören wir also ein bisschen genauer hin. Da wird geschildert, dass Jesus damals mit seinen Jüngern in Jerusalem aus dem Tempel herauskommt, aus dem herodianischen Tempel. 50 Jahre schon hatte man bis dahin gearbeitet an einem der schönsten Tempelbauwerke in der Antike. Weißer, gelber Marmor, verziert mit Goldplatten. All das hat richtig, kann man sich vorstellen, gefunkelt im Sonnenlicht. Und der Tempel, das war auch für die Frommen damals, das war so etwas wie der Schutz eigentlich für unser Leben, die Mitte unseres Lebens, und vor allem ist es der Ort, wo Gott gewohnt hat. Und dieser Tempel mit seinem soliden Mauerwerk, mit seinen Marmorsteinen, das war so was auch dieses Symbol des Dauernden, das besteht, die Trutzburg in den Stürmen der Zeit. Und dann schaut Jesus auf diesen Tempel und sagt zu seinen Jüngern, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Natürlich hat man schon immer gewusst, dass alles vergänglich ist, dass im Herbst die Blätter fallen, dass die Jugendzeit vergeht, dass die gute alte Zeit der modernen Zeit Platz machen muss. Aber in diesem Kreislauf von Werden und Vergehen, da gab es so eine Mitte, eine unveränderliche Mitte, und das war der Tempel. Der Tempel, dieser Ort der Macht und der Herrlichkeit Gottes. Und man war überzeugt, dieser Tempel, diese Mauern, die sind gebaut für die Ewigkeit. Die Gesänge hier im Gottesdienst, sie werden niemals verklingen. Nichts wird so sicher sein wie das Amen in diesem Tempel. Und dann passiert 40 Jahre später eben dieses Unfassbare. Der Tempel wird von den Römern zerstört, stehen heute nur noch ein paar Stützmauern. Und auf dem Tempelplatz selber steht heute die Omar-Moschee, eine der drei Heiligtümer des Islam. Das, woran die Menschen sich bis dahin gehalten haben, das wird zerbrechen, sagt Jesus. Das, worauf ihr hier eure Sicherheit setzt, hier in dieser Welt, das wird zerbrechen. Und das mussten wir ja auch in jüngster Zeit erfahren. Was am 11. September 2001 in New York passiert ist, hat deutlich gemacht, wie verletzlich, wie vergänglich unsere modernen Wahrzeichen des Wohlstandes, der Sicherheit sind. Die Geldtempel, die Türme der Versicherungen und Banken, das ist ja für viele Menschen heute quasi sozusagen ihr Halt, ihr Zuflucht, ihre Mitte. Aber Jesus sagt, alle menschlichen Sicherheiten sind einsturzgefährdet. Sogar der Jerusalemer Tempel, der wird zerfallen. Und dann spricht Jesus an einer anderen Stelle davor, dass er in 3 Tagen den Tempel abreißt und wieder aufrichten will. Aber dieser Tempel wird dann nicht mehr aus Stein sein, sondern er meint sich selber. Er sagt auch einmal und zeigt auf sich, hier ist Größeres als der Tempel. Das heißt, Gott wohnt nicht mehr länger in ganz speziellen Heiligtümern und Tempeln, sondern Gott wohnt jetzt in den Menschen, die sich in ihrem Herzen öffnen für den Glauben für Jesus. Dann kommt Gott, dann kommt der Heilige Geist in uns hinein. Dann wird unser Leben ein Tempel des Heiligen Gottes. Deswegen schreibt der Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und das heißt, die positive Nachricht daran ist die, wir müssen Gott nicht mehr weit weg suchen. Wir müssen nicht irgendwo hinpilgern, sondern Gott ist da, wo wir ihm sozusagen unser Herz öffnen. Und wo Jesus in unser Herz kommt, da wohnt er in uns, da gestaltet er um, da kann er leuchten. Und Jesus teilt übrigens nicht den Menschheitstraum von einer besseren Welt. Von einer besseren Welt, die wir Menschen schaffen werden. Vielleicht haben Sie das gelesen, es war schon einige Zeit her, da kam eine Meldung, dass der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und seine Ehefrau, sie haben bekannt gegeben, sie werden innerhalb der nächsten 10 Jahre 3 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen, Milliarden Dollar zur Verfügung stellen, damit sozusagen überall in allen Bereichen Grundlagenforschung geschieht und vor allem im Blick auf Gesundheit und Krankheit. Und sie haben gesagt, das Ziel sei es, alle Krankheiten im Laufe dieses Jahrhunderts, sie haben gesagt, zu Lebzeiten unserer Kinder heilen zu können. Der Mensch denkt, wir schaffen die gute Zukunft. Wir schaffen das Paradies. Man muss nur genug Geld in die Hand nehmen, nur genügend kluge Leute haben, dann schaffen wir das schon. Und wir erliegen dieser Illusion, wir Menschen könnten diese Welt ins Paradies verwandeln, wenn wir es nur richtig anpacken, wenn wir nur die richtigen politischen Systeme haben, wenn genug Geld da ist und wenn man genügend Appelle richtet an die Bevölkerung. Jesus sagt, erwarte nicht zu viel von dieser Welt. Und er sagt zweitens, erwarte nicht zu viel von den Menschen. Gleich zu Beginn sagt Jesus, lasst euch von keinem Menschen täuschen und verführen. Manche werden behaupten, ich bin Christus. Und viele werden sich von Betrügern irreführen lassen. Falsche Propheten werden auftreten und werden viele verführen. Denken wir nur an diese furchtbare Verirrung der sogenannten deutschen Christen während der Nazizeit. Da hat man wirklich gemeint, Hitler sei der Messias. Und der Vorläufer war er allerdings nicht vom Messias, sondern vom Antichristen. Und es gibt dann in einer der Wochenschauen, die damals in den Kinos gelaufen ist, da hat man gesehen, wie Adolf Hitler eine große diakonische Einrichtung besucht hat. Und dann hat der Reichsbischof Müller hat ihn gefragt, mein Führer, woher nehmen Sie die Kraft für Ihre tägliche Arbeit? Und in einem abgekarteten Spiel hat Hitler wortlos ein neues Testament herausgezogen aus der Jackentasche, hat es in die Kamera gehalten. Was für ein Täuschungsmanöver. Die größte Verführung für die Christen heutzutage, die kommt allerdings nicht von politischen Machthabern, die kommt auch nicht von extremen Sektenführern, weil die sind meistens schnell durchschaut. Die größte Verführung kommt heute, so würde ich behaupten, auch nicht einmal von Seiten von esoterischen Glücks- und Heilsbringern. Die größte Gefahr, die sehe ich dort, wo man einredet, den Menschen einredet. Du kannst Christ sein, ohne dass du dein Leben in die Hand von Jesus Christus legst. Du kannst Christ sein ohne Umkehr von deinen Sünden, ohne Lesen in der Bibel, ohne Gebet, ohne Gemeinde. Da, wo man Christsein darauf reduziert, dass man eben anständig ist und sich anständig benimmt. Und da, wo der Taufschein die Eintrittskarte für den Himmel wird. Da, wo man uns einlullt und einschläfern lässt, dass Christsein eigentlich ganz bequem ist und dass wir uns als Christen einfach mit der Masse mittreiben lassen können, mit der Mehrheitsmeinung mitschwimmen. Und diese Verführung zeigt sich auch daran, dass immer mehr Religionslehrer, Pfarrer, Bischöfe erklären, eigentlich steckt in jeder Religion ein Körnchen Wahrheit. Es sind nur verschiedene Zugangswege zu dem einen Gott. Aber Jesus hat sich nicht verstanden als Sammler von Weltanschauungen, sondern als einzige Alternative zu allen Heilsbringern und Heilswegen. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dann ist die Rede von Kriegen. Die Völker, die Machtblöcke werden gegeneinander Krieg führen. Kein Tag vergeht ja heute, wo nicht in den Nachrichten irgendwo an einer Stelle oder an mehreren Stellen neue Bilder kommen aus diesen Kriegs- und Krisenregionen dieser Welt. Syrien, Irak, Afghanistan, Ukraine, immer überall wird gekämpft. Und dann diese Terroranschläge, man kann sagen, in allen Teilen dieser Welt, laufend woanders. Und auf der anderen Seite zahllose Friedensinitiativen, UNO-Vermittler. Und irgendwo, sie merken alle, wir kommen nicht voran. Hass und Gewalt hat immer bizarrere Formen angenommen. Es wird gebombt, es wird gemordet, vertrieben und verschleppt. Warum? Weil Hass und Mord im Innersten des Menschen in unserem Herzen wohnt. Und dann spricht Jesus von der Christenverfolgung. Sie werden euch der Bedrängnis preisgeben, töten. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Noch nie war weltweit gesehen Christsein so gefährlich wie heute. Noch nie zuvor sind so viele Christen gleichzeitig diskriminiert und verfolgt geworden wie heute. Man geht ungefähr aus, dass ungefähr 100 Millionen Christen in 50 Ländern betroffen sind. Tendenz steigend. Zwar sind die Christen nicht die einzige Religionsgruppe, die wegen ihres Glaubens benachteiligt wird, aber weltweit leiden sie am meisten unter religiöser Diskriminierung. Und mitten hinein in diese Bestürzung sagt Jesus, erschreckt nicht, das muss zuerst so sein. Ziemlich unerwartet. Klingt auch zunächst enttäuschend. Damit will Jesus natürlich auf keiner Weise Krieg rechtfertigen. Aber Jesus, der kennt uns Menschen. Und er sagt, Leute, täuscht euch bitte nicht. Eure gut gemeinten Absichten, die werden diese harten und bösen Herzen der Menschen nicht verändern. Er weiß, dass man mit Leuten, deren Herz und deren Verstand durch die Sünde verdorben ist, keinen dauerhaften Frieden erreichen kann. Und deshalb, und genau deshalb sagt er, Leute, ihr schafft den Frieden nicht. Ihr bringt die Versöhnung nicht zustande. Und gerade deswegen werde ich und deswegen muss ich wiederkommen. Was ihr nicht hinkriegt, das werde ich schaffen. Ich werde es aufrichten, das ewige Reich des Friedens. Und deswegen werden Christen neben allen menschlichen Friedensbemühungen immer auch beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und sie werden einstimmen in diesen Gebetsruf, Maranatha, komme bald der Jesus. Und dann sehen wir eine weitere Entwicklung. Jesus sagt, weil die Ungerechtigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und liebe Gemeinde, diese dramatische Entwicklung, die erfahren wir doch gerade in unseren Tagen. Die Gebote Gottes, die werden als überholt dargestellt. Rücksicht auf Schwache, das gilt nicht mehr. Die Ehe ist nur noch eine Lebensform unter vielen. Jeder ist sich selbst der Nächste im Namen von Individualismus und Selbstverwirklichung. Beziehungen werden plattgewalzt. Oft zerstreiten sich ganze Familien, wenn es ums Geld, dann beim Erben geht. Und diese Kluft, die dann entsteht, die geht dann meistens generationenlang. Und dann leben wir in einer neuen Eiszeit der Gefühle der kalten Herzen. Und das merkt man zum Beispiel auch daran, was im Internet abgeht. Diese Häme im Internet, das ist besorgniserregend. Und die Gewalt unter Kindern und Jugendlichen. Ganz zu schweigen von der Gewalt heutzutage gegen Polizisten, gegen Hilfskräfte, gegen medizinisches Personal. Und immer mehr Politiker melden sich in der Öffentlichkeit und sagen, und Journalisten sagen, was ist eigentlich mit unserer Welt, mit unserer Gesellschaft los? Wo läuft das eigentlich hin? Das geht doch so nicht mehr weiter. Wir müssen was tun, was ist los? Wir brauchen mehr Respekt, wir brauchen gegenseitige Achtung. Und dann stehen wir davor, daneben, und dann wird uns eines klar. Ohne die Hilfe von Jesus lässt sich da nichts mehr reparieren. Johannes sagt, daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Und da wird was deutlich. Je weiter sich eine Gesellschaft von Gott, von seinen Geboten und Ordnungen entfernt, umso kalter wird es in dieser Gesellschaft. Und genauso gilt das Umgekehrte natürlich. Je näher am Herzen Gottes, umso wärmer wird es. Und diese Liebe Gottes und den Herzschlag Gottes, den hören wir, wenn wir uns mit seinem Wort der Bibel beschäftigen. Und das erkennen wir, dann erkennen wir seine Liebe zu uns. Und dann verändert es zunächst uns und dann können auch wir anderes verändern. Und das ist unsere Aufgabe, dem anderen Menschen das so deutlich zu machen, Gott kennt dich und Gott liebt dich. Aber erwarte nicht zu viel von den Menschen. Erwarte nicht zu viel von der Welt und erwarte nicht zu viel von den Menschen. Jetzt kommt die positive. Erwarte alles von Jesus. Erwarte alles von Jesus. Die Probleme in unserer Welt sind riesengroß. Und das müssen selbst Hightech-Länder spüren wie Japan und die USA. Die merken, wir große Nationen, Industrienationen, wir sind letztendlich den Naturgewalten, Hurricanes, Erdbeben, hilflos ausgeliefert. Und wenn schon solche Länder merken, wir schaffen das nicht, dann ist die Frage, gibt es überhaupt eine Hilfe? Und dann sagt Jesus, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig. Ja, es gibt unglaublich viele Probleme. In der großen Welt, aber auch in unserer ganz kleinen individuellen Welt. Aber wisst ihr, was das größte Problem ist? Das größte Problem ist die Resignation. Die Resignation, diese Meinung, aha, das hat alles gar keinen Sinn mehr. Auch alles Glauben hat keinen Sinn, alles Beten hat keinen Sinn, es ändert sich ja doch nichts. Jesus selber hat am eigenen Leib erlebt diese scheinbare Sinnlosigkeit und diese Machtlosigkeit auf dem Weg zu seinem Kreuz. Aber nach 3 Tagen hat er die andere Seite erlebt, die Auferweckung, den Triumph über die Sünde, Tod und Teufel, den größten Triumph in der Weltgeschichte. Und deswegen versteht uns Jesus und deswegen sagt Jesus zu uns, Leute, bleibt dran, halte aus, macht weiter, bis ich wiederkomme. Und das ist es, was es heute braucht. Es braucht Standhaftigkeit, Ausdauer, Geduld. Und liebe Gemeinde, das schaffen wir nicht allein. Und deswegen brauchen wir die Gemeinschaft. Das gemeinsame Gottesdienst feiern. Gemeinsame Bibel lesen. Gemeinsamer Austausch. Gemeinsames Gebet. Miteinander und füreinander. Und das ist unter anderem auch ein Grund, warum wir damit heute einmal beginnen, mit einem neuen Angebot. Dass wir nachher nach dem Gottesdienst hier vorne ein Angebot machen, dass hier 2 Personen hier vorne sind, die für Sie beten, wenn Sie das möchten. Und ich werde es nachher bei der Abkündigung noch ein bisschen genauer erklären, was das ist und warum. Nur so können wir selig werden und errettet werden. Und dann sagt Jesus, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann kommt das Ende. Auch wenn wir in einem Teil in dieser Welt leben, wo sich das Christentum auf dem Rückzug befindet, das ist nur ein ganz kleiner Teil in dieser Welt, Deutschland oder Europa. Auf die ganze Welt gesehen, passieren in anderen Teilen dieser Welt da unglaublich große Dinge. Zu keiner Zeit, würde ich sagen, kommen so viele Menschen zum Glauben wie heutzutage in dieser Welt. Immer mehr Menschen hören diese Botschaft von Jesus, von der Liebe Gottes und reagieren positiv. Und das gilt sogar für Länder, wo man mit ganz schlimmen Folgen rechnen muss, wenn man sich zum Christentum bekennt. Und das zeugt nur von einer sehr eingeschränkten, sehr engen Sichtweise, wenn viele bei uns meinen, wir leben in einer nachchristlichen Zeit, in einer postchristlichen Kultur. Das mag leider für Europa so sein. Aber das gilt nicht für diese Welt. Wir leben in einer Epoche der Evangelisation, der Mission, wie niemals zuvor in dieser Weltgeschichte. Liebe Gemeinde, die Eingangsfrage hat gelautet, was erwarten Sie, was erwartest du von der Weihnachtszeit, was erwartest du von der Zukunft? Es gibt einen alten Spruch aus der frommen Szene, der lautet, Jesus enttäuscht dich nie. Aber der heutige Bibelabschnitt macht deutlich, doch manchmal tut er das. Manchmal enttäuscht uns Jesus. Aber nur, um uns vor falschen Enttäuschungen zu warnen. Um uns vor der Illusion zu bewahren, wir kriegen das alles schon irgendwie selber hin. Und dann kommt irgendwann der große Frust, weil wir merken, es funktioniert leider doch nicht. Die Konsequenz daraus ist jetzt aber eben nicht, dass wir uns jetzt passiv, dass wir uns fatalistisch zurückziehen in die private Frömmigkeit. Nein, wir Christen, wir ziehen uns nicht aus dieser Welt zurück. Wir stumpfen nicht ab angesichts des Leids in der Welt. Wir überlassen nicht die böse Welt ihrem Schicksal. Sondern gerade weil wir wissen, die Erlösung, die Befreiung, die Heilung, der Friede kommt da, wo Menschen Jesus begegnen. Deswegen tun wir alles dafür, dass viele Menschen diese Botschaft von Weihnachten hören. Und dass Menschen entdecken, ja, Jesus ist der Retter, er ist der Heiland auch für mein Leben. Und das gehört zu den geistlichen Highlights. Wenn einer kommt und irgendwann zu uns sagt, du, Die Worte, die du mir gesagt hast, die haben mir gut getan. Oder wenn jemand sagt, danke, dass du mich mitgenommen hast in diesen Gottesdienst, in diese Veranstaltung. Mit welchen Erwartungen gehen wir in die Advents- und Weihnachtszeit? Jesus macht deutlich, erwarte das wahre Leben nicht von den vergänglichen Dingen in dieser Welt. Erwarte die Erfüllung deiner tiefsten Sehnsüchte nicht von anderen Menschen, sondern packe alle deine Träume, alle deine Wünsche, alle deine Sehnsüchte zusammen und bring sie zu Jesus. Lass dich in seine Arme fallen und lass dich von seinen Worten prägen. Dann wird eine unglaubliche Kraft und Hoffnung in dein Leben strömen, die dich festmacht, was immer kommt. Jesus sagt, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und Gottes Volk antwortet, Amen.